Gut. Also nochmal kurz zu mir, Stefan Zeibich, Name wurde schon genannt. Hab früher mal das gemacht, was ihr auch macht oder machen wollt. Auf einer Rüstzeit, wo ich meine Schuld loswerden konnte und Jesus in mein Leben kam, ist so viel passiert, dass ich das dann unbedingt weitergeben wollte. Und habe dann angefangen, junge Gemeinde zu halten, später auch zu leiten im Team. Bin da viel auch unterwegs gewesen in der Umgebung. Wir haben uns ausgetauscht, die kamen dann zu uns und wir zu denen. Da lohnt sich eine Vorbereitung richtig. Das war in Karl-Marx-Stadt damals, heißt heute Chemnitz. Ja, und vom Beruf her, Abi durfte ich nicht machen als Christ. Ich bin dann Funkmechaniker geworden, habe Fernseher repariert. Damals ging Fernseher noch kaputt und wurden noch repariert. Das habe ich gerne gemacht, war ein richtig guter Job, weil du musstest im Kopf ein bisschen haben, du musstest nachdenken können, du musstest handwerklich was machen. War eine gute Kombination und nebenbei habe ich junge Gemeinde gehalten und so weiter und da mitgearbeitet. Wollte das immer auch so beibehalten. Wollte nie Pfarrer werden, weil ich fand, das ist blöd, damit seine Brötchen zu verdienen, dass man fromm redet. Es ist viel besser, man macht das nebenbei und hat einen ordentlichen Beruf. Gott hat sich offenbar anders gedacht und ich habe eine Berufung empfangen, gegen meinen Willen doch Pfarrer zu werden. War dann auf einer Predigerschule, wo die hin konnten, die kein Abi hatten, aber einen Beruf. Das war ich zum Beispiel, andere auch. 4 Jahre Studium und dann 3 Jahre nochmal praktische Ausbildung hier in Sachsen. Die anderen nur 2, die richtig studiert hatten, aber ich hatte nicht richtig. Also habe ich noch 1 Jahr Jugendarbeit im Pfarramt, Jugendpfarramt Zwickau betrieben und war dann Pfarrer in Oederan und Galenz, das ist nicht so weit weg von Marienberg und Chemnitz. Dann in Klingenthal, das ist ein bisschen weiter weg, das ist immer Winter und strenger Winter. Und dann in Lengefeld und wohne jetzt in Purkau und bin im Ruhestand. So, bin verheiratet, habe 3 Kinder, das ist auch sehr schön. Und ja, eine Enkelin. Geht also um dieses Buch. Das ist meine Lieblingsbibel, das ist ein ziemlicher Brocken. Das ist so die wörtlichste und genaueste Übersetzung, die es im Deutschen gibt. Bibel in deutscher Fassung heißt die, kennen viele nicht, aber kann ich empfehlen. In der Kirche sollen wir die verwenden, das ist die Lutherbibel, ganz normal. Ihr habt sicher andere Übersetzungen. Die Lutherbibel gibt es auch kleiner, also so zum Einstecken mal. Oder noch kleiner, hier sind viele Bibeln drin. Das ist genial. Kann man alles dabei haben. Aber was ist das nun eigentlich für ein Buch? Wie soll man das verstehen? Wie geht man damit um? Womit haben wir es hier zu tun? Das ist alles gar nicht so einfach. Gottes Wort sagen viele, andere sagen Menschenwort. Oder ist es beides? Also wenn es Gottes Wort ist, naja, dann müsste man sie anbeten. Wenn es nur Menschenwort ist, dann müsste ich sie behandeln oder könnte ich sie wie jedes andere Buch. Und wenn sie beides ist, Gottes Wort und Menschenwort, das wird dann meine These sein, oder noch besser, Gottes Wort im Menschenwort, dann ist das nochmal spezieller, wie gehe ich denn damit jetzt um? Wie lese ich das Ding? Wie verstehe ich das? Wie gehe ich daran oder auch nicht? Wie lesen und verstehen wir die Bibel richtig? Da gibt es vielleicht nicht nur eine Antwort drauf, so nach dem Motto, ich lese richtig, ihr lest sie falsch. Also ganz so geht's nicht. Die andere Seite ist, jeder liest was anderes raus und geht anders mit ihr um. Das kann es auch nicht sein. Also wie liest man sie richtig? Zunächst mal sollte man das Alphabet kennen und lesen können. Das ist manchmal schon schwierig. Aber wo das erstmal da ist, könnte eigentlich jeder die Bibel lesen und verstehen. Problem ist, dass der erste Teil, so 3/4, ursprünglich hebräisch geschrieben sind und der zweite Teil, so das letzte Viertel, griechisch. Wenn ich also ganz genau wissen wollte, was dort steht, müsste ich diese beiden Sprachen beherrschen. Ansonsten muss ich auf Übersetzungen zurückgreifen. Da gibt es zig Übersetzungen im Deutschen. Und die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Und der eine kommt mit dieser einen Übersetzung besser zurecht und der andere mit der anderen. Ich habe eine Internetseite, das verkündigtewort.de, da habe ich die wichtigsten mal aufgelistet. Ich habe das hinten auch stehen und habe also die Vor- und Nachteile der Bibelübersetzung aufgezählt. Manche sind sehr wörtlich, andere sind mehr, dass sie das Gemeinte sagen, aber mehr Auslegung und so weiter. Sucht euch zunächst mal eine Bibelübersetzung, die ihr versteht, mit der ihr klarkommt. Und wenn ihr es noch genauer wissen wollt, dann vergleicht mal verschiedene Bibelübersetzungen, dann kommt man dem schon etwas näher, was dort gemeint ist. Aber Übersetzungen haben ihre Schwächen. Jemand sagte mal, jede Übersetzung ist ein Verrat. Wenn ihr andere Sprachen kennt, wisst ihr, dass ein Wort im Englischen ein anderes Bedeutungsumfeld hat als im Deutschen. Also es ist nie ganz deckungsgleich. Ich krieg's nie ganz 100% gleich. Geht nicht. Ja? Aber damit müssen wir leben. Können wir jetzt auch nicht ganz lösen. Also man kann sie verschieden lesen und man darf sie auch verschieden lesen. Die Bibel ist so stark, die hält es aus. Egal, was wir mit ihr machen. Uns wird sehr viel mit ihr gemacht. Und das können alle auf ihre Kosten kommen. Die historisch interessiert sind, die können aus der Geschichte ganz viel lernen. Die Literatur lieben, Weltliteratur, die finden dort richtig gute Literatur drin. Die Spannung lieben, die finden spannende Geschichte in Richterbüchern oder Samuel oder sowas. Oder wer Poesie liebt, der kann das Hohelied Liebe lesen oder die Psalmen oder Hiobs auch Poesie. Man kann manche Kapitel in Hesekiel oder offenbar wie Science Fiction lesen, so ungefähr sehen die sich an, hören die sich an. Man kann Werte studieren, man kann Moral studieren, wenn man das will, etwa der Bergpredigt. Man kann richtig Theologie betreiben, wenn man den Römerbrief liest. Man kann überall irgendwie spirituelle Erfahrungen finden und darin oder suchen und fündig werden. Ja, das wäre gut. Das ist nochmal richtig gut. Habe ich vergessen. Wir haben ja noch so ein Skript oder so eine Gliederung. Da ist so ein bisschen auch Zwischenraum drin. Da könnt ihr auch was reinschreiben oder auch wenn Fragen sind, könnt ihr die reinschreiben. Die können wir dann gerne noch besprechen. Und außerdem wisst ihr dann ungefähr, wo ich bin und wie lang es noch dauert. So. Und ich sage auch, wer nichts Frommes in der Bibel sucht, findet trotzdem sehr viel Bedenkenswertes. Es gibt also auch Atheisten, die Bibel gelesen haben und die trotzdem nicht an Gott glauben. Ja, der letzte Bundeskanzler sagte zum Beispiel mal, dass er die Bibel durchgelesen hat, aber es ist deswegen kein Christ. Okay, also das Erste und Wichtigste, einfach mal lesen. Und mit der Übersetzung beginnen, die man versteht. Aber jetzt noch ein bisschen spezieller. Die Bibel ist ein einzigartiges Buch. Es gibt kein anderes, das im Laufe von 1600 Jahren entstanden ist. Meistens sind schneller fertig geworden. Und da waren über 40 Schreiber dran beteiligt. Auch das ist ziemlich heftig. Obwohl das so ein langer Zeitraum ist und ganz verschiedene Leute dran geschrieben haben, finden wir in der Bibel eine wunderbare Einheit. Ich finde es jedenfalls. Es passt sehr gut zusammen. Es ist eine ganze Büchersammlung. Ihr könnt auch sagen Bibliothek, 66 Bücher. Wenn ihr wollt, ich habe euch dann nochmal ein Lied mitgebracht, wo die alle aufgezählt sind in Reimform, dann kann man die ganz schnell auswendig lernen. Haben schon Vorschulkinder so gelernt, ehe sie lesen konnten. Geht. Können wir hinterher machen, falls ihr wollt, oder ihr könnt es euch so mitnehmen. Bibel heißt ja eigentlich nur Buch. Ja, Biblos ist das Buch, Bibliothek ist eine Sammlung von Büchern. Und hier haben wir eine Sammlung von Büchern in einem Buch. Also 66 Bücher, die haben Kapitel, das sind wir ja noch gewohnt, dass die Sätze noch nummeriert sind oder die Sinneinheiten, ist schon mal komisch. Das haben wir in keinem anderen Buch. Hat aber den Hintergrund, dass es so viele verschiedene Bücher gibt, da kann ich nicht sagen, Seite so und so. Da weiß kein Mensch, was gemeint ist. Also hat man irgendwann angefangen, die Sätze oder Sinneinheiten zu nummerieren. Dann kann man es vergleichen. Aber das macht es auch ein bisschen kompliziert, sich zurechtzufinden. Wie man das macht, war eigentlich im Konfi hoffentlich dran. Das ist heute nicht so mein Thema. Es gibt ein paar Tricks, wo man sehr schnell zurechtkommt. Können wir hinterher noch besprechen, wenn ihr wollt. Mir geht es mehr um den Charakter des Buches und was daraus folgt für unseren Umgang. Es geht in allen Büchern, die wir finden, um Menschliches. Manchmal sehr Menschliches. Also da wird nichts beschönigt oder verschwiegen. Das kann irritieren, wenn man von Menschen der Bibel liest, was die manchmal so losgelassen haben. Da kann man manchmal fast den Glauben verlieren. Aber die Bibel beschönigt nichts. Wenn Politiker ihre Lebensläufe schreiben, dann werden sie sicher manches weglassen und stellen sich so schön dar und so. Andere auch, die ihre Autobiografien schreiben. Die Bibel macht das nicht. Die ist schonungslos offen. Auch das macht sie einzigartig. Also wir können dort nicht nur was über Gott finden, sondern auch über die Abgründe von uns Menschen und wozu Menschen fähig sein können. Auch an Bösen, an Schlimmen. Finden wir alles dort. Und auch die größten Helden, die wir finden, haben versagt. Und das wird auch berichtet. Das ist keiner ideal. Es gibt nur einen, der nicht versagt hat. Der heißt Jesus. Von dem lesen wir im Neuen Testament. Bei den anderen findest du überall auch Sachen, wo die Mist gebaut haben. Finde ich auch tröstlich, weil wir sind nicht besser. Ist schon erster Punkt. Ich denke, dass das Wesen des Menschen sich im Laufe von 2000 Jahren, 3000 Jahren nicht geändert hat. In uns steckt immer noch Gutes und Böses und wir haben mit bestimmten Dingen zu kämpfen und das hat sich nie geändert und wir können da immer noch aus der Bibel lernen von. Von daher schon lohnt sich's. Aber es geht nicht nur um Menschen, es geht ja um Gott und es geht um Göttliches. Manchmal ganz verborgen, da findet man den Namen Gott überhaupt nicht. Zum Beispiel im Buch Esther oder im Hohen Lied findet man ihn nur einmal ganz versteckt. Hohe Lied ist ein Liebesbuch, ja. Israelis, die heute Hebräisch sprechen, die schreiben sich Liebesgedichte oder Briefe aus dem Buch heraus. Das können die machen. Man kann auch die ganze Bibel als einen Liebesbrief lesen. Wäre schon mal eine Variante. Worum geht's da? Da sucht Gott für seinen Sohn eine Braut, die zu ihm passt. Und am Ende wird Hochzeit gefeiert in der Offenbarung. Ist wirklich so. Und die ganze Bibel ist so dieser Weg Gottes. Wie kriegt er das hin, dass die Menschen sich lieben lassen und dass er für seinen Sohn, der auch Gott ist, eine Braut findet, die Gemeinde. Also, wenn ihr einen roten Faden finden wollt, Bibel, Gottes Liebesbrief an den Menschen. Jedenfalls ist die Beziehung zwischen Gott und Mensch das große Thema. Darum geht's. Beziehung zwischen Gott und Mensch. Das ist der Fokus. Und wenn ich die Bibel verstehen will, muss ich um diesen Fokus wissen. Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und was die Bibel berichtet, berichtet sie nicht um der Dinge selbst willen. Einfach so aus Neugier oder Geschichtswissenschaft oder Wissenschaft oder sonst was, sondern es geht immer um die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Das heißt zum Beispiel auch, sie hat nicht die Absicht, alles vollständig zu berichten. Dann werde ich viel zu dick. Also sie beschränkt sich auf das Wesentliche, was für die Beziehung zwischen Gott und Mensch notwendig ist. Wer alles ganz genau wissen will, wie es nun wirklich war und was vielleicht noch dazwischen war, der wird dort unbefriedigend bleiben, weil das ist nicht ihr Interesse. Da muss er nochmal Archäologie befragen und anderes in Geschichtswissenschaft. Also das ist nicht ihr erstes Interesse. Es geht tatsächlich um die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Die Bibel kann auch schweigen. Und sie lehrt uns zu schweigen. Aber sie enthält alles, was wir für eine gesunde Beziehung zu Gott wissen müssen. Da steht alles drin. Was ist nun der Bibel angemessen? Ich sagte schon, die Bibel ist ein einzigartiges, ein besonderes Buch. Und deswegen hat die Frage ihrer Berechtigung, wie lese ich und verstehe ich sie nur richtig? Welche Methode ist die richtige? Der methodologische Grundsatz wissenschaftlichen Arbeitens lautet, jede Methode, die er zur Erlangung von Informationen über ein Objekt oder zu dessen Veränderung und Bearbeitung führen soll, muss dem jeweiligen Untersuchungsobjekt angemessen sein. Klingt wie Physik, ist es auch. Könnte es auch einfacher sagen, der Gegenstand der Erkenntnis bestimmt den Weg der Erkenntnis. Der Gegenstand der Erkenntnis bestimmt den Weg der Erkenntnis. wenn ich eine CD, das waren früher solche Silberscheiben, manche kennt die noch, untersuchen will, worum es da geht, kann ich natürlich die Flugeigenschaften testen, ich kann die Temperaturbeständigkeit testen, ich kann die Biegfestigkeit testen, ich kann nicht alles machen. Aber wenn ich wissen will, wozu das Ding da ist, muss ich einen CD-Player legen oder Computer, um die Informationen dort rauszukriegen. Das ist die Methode, die ich wählen muss, um wirklich den Gehalt an der CD zu ermitteln. Das andere kann ich alles machen, macht Spaß, kann interessant sein, aber ich werde der CD nicht gerecht. Versteht ihr das? Also die CD, alles, was ich untersuche, Temperatur kann ich nicht mit Metermaß messen. Ich brauche für alles, was ich untersuche, eine bestimmte Methode und die muss zu diesem Gegenstand passen. Und auch die Methoden beeinflussen das Ergebnis. Die CD eben auf Biegfestigkeit und Temperaturbeständigkeit untersuchen, die haben ihre Ergebnisse, aber sie verfehlen das eigentliche Ziel von dem Ding. Ja? Kann ich alles machen? Und ähnlich braucht jetzt die Bibel auch eine Methode, wie ich mir ihr nähern kann, damit ich das herauskriege, wozu sie da ist. Damit ich zu den Ergebnissen komme, die in ihr sind, die drin liegen. Wenn sie ein Buch wie jedes andere Buch wäre, dann könnte ich sie wie jedes andere Buch lesen und runterschwatten. Wenn sie ein Märchenbuch wäre, dann kann ich sie wie ein Märchenbuch lesen und gute Lehren draus ziehen. Das lernt man Moral und vieles Gute. Will das überhaupt nicht bestreiten. Ist in Ordnung. Ich kann sie tiefenpsychologisch analysieren. Machen manche. Kommen da zu interessanten Ergebnissen, was für Charaktere dort sind und wo die ihre Traumata her hatten und wie die bewältigt haben. Kann ich dort alles finden. Das kann interessant sein, das kann bedenkenswert sein und die Bibel hält es aus. Ob es der Bibel angemessen ist oder eher so an den Rand führt oder so wie bei der CD eben die anderen sagen, kann man drüber reden. Der Gegenstand der Erkenntnis bestimmt den Weg der Erkenntnis. Was ist nur die Bibel für ein Gegenstand? Literatur mit verschiedensten Inhalten, sogar eigenen Literaturgattungen. Die Literaturgattung Evangelium gibt es nur einmal in der Bibel. Also es ist nicht direkt Biografie, es ist auch nicht nur Betrachtung, es ist so ein Zwischendings wie eine eigene Gattung. Aber die Frage, ist das alles? Ist das Literatur alles? Da wäre es gut, die Bibel mal selber zu befragen, was sie über sich sagt. Und das tut sie. Dass sie, auch wenn ich Menschen kennenlernen will, sollte ich nicht nur gucken, was die anderen über den sagen. Effektiver ist es, ihn mal selber kennenzulernen und sie zu befragen, wer bist denn du? Was macht denn dich aus? Was interessiert dich und so? Ja? Und dann wird dieser Mensch ein bisschen was von sich kundtun, hoffe ich. Also, wenn ich schauen will, was ist die Bibel für ein Buch, ist es nicht das Dümmste, erstmal auf ihre Selbstaussagen zu achten und die auch ernst zu nehmen. Was ist die Bibel? Viele sagen heute, die Bibel ist ein Glaubenszeugnis. Und wenn ihr euch mal umhört, werdet ihr diese Aussage öfter hören. Die Bibel ist ein Glaubenszeugnis. Das klingt erstmal gut. Ist auch nicht ganz falsch. Was heißt Glaubenszeugnis? Das heißt, Menschen aus verschiedenen Zeiten und Gegenden in verschiedenen Situationen bezeugen darin ihren Glauben. Also die haben irgendwas erlebt, das interpretieren sie, so wie sie es glauben, dass es ist, und geben dieser Glaubensüberzeugung einen literarischen Ausdruck oder eine literarische Gestalt. Das ist sicher richtig, aber ist noch nicht alles. Glaubenszeugnisse gibt es viele, auch heute. Und die Leute glauben vieles, vieles Mögliche und Unmögliche. Das macht die Bibel noch nicht einzigartig. Das qualifiziert sie noch nicht. Nur von einem Glaubenszeugnis zu sprechen, wie ihr es oft hört, wird der Bibel meiner Meinung nach überhaupt nicht gerecht. Sondern ich denke, und ich bin bei erstens, drittens, zweitens, die Bibel ist die Urkunde der Offenbarung Gottes. Wenn Gott wirklich Gott ist, dann kann ich ihn von mir aus überhaupt nicht erkennen. Das hat das schon mit dem Selbsterkennbarkeitssystem-Problem zu tun. Die Erkenntnistheorie sagt, ein System kann sich niemals selber vollständig erkennen. Ein Computer weiß nie vollständig, wer er ist und was er ist. Auch ein Huhn weiß nicht ganz, was es ist. Auch der Mensch weiß weiß nicht 100%, wer er ist und was er eigentlich ist. Könnten wir Wissenschaftler fragen, wie viel Prozent vom Körper wir etwa verstanden haben, wie viel Prozent von der Seele. Das sind beim Körper vielleicht 30-40% und bei der Seele waren es 5 oder 10%. Damit können wir schon ganz viel machen, ganz viel. Aber uns selber zu erkennen geht gar nicht. Wir müssten nämlich über uns stehen, um uns zu erkennen. Also es kann nur etwas Höheres, etwas Niedrigeres erkennen. Man kann nicht mal sich selber erkennen. Geht nicht. Ein Regenwurm wird nie erfassen, wer ein Mensch ist. Geht nicht. Kann er nicht. Aber der Mensch kann den Regenwurm so sehen, wie der Regenwurm sich selber nicht sieht. Wenn das schon so rum ist, und wenn Gott Gott ist, das heißt was Höheres als wir, dann geht das schon mal überhaupt nicht, dass wir ihn erkennen können. Das ist völlig ausgeschlossen. Wir können von uns aus Gott nicht erkennen. Aber das Höhere kann sich dem Niedrigeren mitteilen. Mir hilft da ein Vergleich. Ihr kennt das mit den Dimensionen. Angenommen, wir wären nur zweidimensionale Wesen. Also wir kennen nur die Fläche, ja, hin und her, die Fläche. Wenn wir so ein Zweidim wären, so sage ich das mal, ja? Zweidims, dann wüssten wir nicht, dass hier drüber und hier drunter was ist. Könnten wir nicht erkennen. Wir könnten auch nicht gleichzeitig ja alles sehen. Wir könnten nur mal eine Richtung uns bewegen. Aber wir würden keinen Überblick über die Fläche haben. Wenn hier oben was ist, haben wir keine Chance, da irgendwie hinzukommen oder das mitzukriegen. Was allerdings geht, ist, dass das Höhere sich dem hier unten mitteilt. Zum Beispiel läuft meine Hand jetzt einen Schatten hier drauf. Und da können diese Zweidims sehen, irgendwas muss da sein. Es wackelt auch. Wir sehen gar nicht, dass es von rechts oder links kommt, aber irgendwoher muss es was geben. Ja, also das Höhere kann sich dem Niedrigeren zeigen. Und mitteilen, das geht immer. Und die Physik lehrt sogar, das wisst ihr auch, das Niedrigere ist im Höheren immer enthalten. Also wenn ich einen Würfel habe oder ein dreidimensionales Ding, hat die Flächen auch und hat auch die Linie einen Punkt. Ja, das ist immer drin. Und was Gott jetzt gemacht hat, ist, er hat sich auf seiner höheren Dimension uns Menschen mitgeteilt. Das Dreidim sozusagen, wenn ich das mal Gott nenne, hat sich den Menschen mitgeteilt, hat hier hinten Spuren hinterlassen und da hat sich auf der Fläche manifestiert und die Flächenwesen haben dann das aufgeschrieben, was sie dort wahrgenommen haben. Und das Allergenialste ist, dass Gott der Dreidim selber ein Zweidim geworden ist, nämlich dass Gott Mensch wurde in Jesus, hat also unsere Dimension angenommen und plötzlich konnten diese Wesen hier unten, die Zweidims, alles sehen, was es mit Gott auf sich haben muss. Versteht ihr das? Das war die geniale Idee Gottes, wo wir sagen, das Wort, also wo Gott sich zeigt, wurde Mensch. Und da konnten die hier unten den anfassen und hören und riechen und alles, weil er so eine Dimension runtergestiegen ist. Oder ich sage mal, viele Dimensionen Gottes, unendlich viele Dimensionen. Aber ich vereinfache, um zu verstehen. Also, die Zweidims können nie erkennen von sich aus, was hier oben ist. Aber das hier oben kann sich dem hier mitteilen. Das geht immer. Rein methodologisch, das habt ihr in der Physik. So. Und wenn wir das jetzt auf Gott übertragen, wir leben nur in der Raum-Zeit-Dimension, Gott lebt in einer ewigen Dimension, die von Raum völlig unabhängig ist. Wer Quantenphysik studiert, merkt, so abstrus ist das gar nicht alles, aber da setzt der Verstand auch schon aus. Also, wir können Gott nicht erkennen, aber Gott kann sich uns mitteilen auf ganz verschiedene Weise. Das nennt die Bibel Offenbarung, diesen Vorgang. Das heißt, Gott nimmt den Vorhang weg, wir erkennen etwas, was wir normalerweise nicht erkennen könnten. Gott lässt sich herab auf unsere Ebene, in unsere Dimension und teilt uns etwas von sich mit. Und von diesen Selbstmitteilungen spricht die Bibel. Genau davon berichtet sie. Gott hat gesprochen, sagt dann die Bibel dazu. Das hat man hier unten gehört. Wir haben schon im Alten Testament steht zweimal Gott, 2000 Mal, Gott hat gesprochen. Die Menschen haben von dieser höheren Wirklichkeit etwas gehört und aufgenommen. Vieles haben sie gesehen, sie hatten Visionen, so wie wir Träume haben, bloß noch stärker und lebendiger, die Propheten ganz häufig. Oder sie waren wie in einem Film drin und haben da was gesehen. Und wie gesagt, der Höhepunkt, Jesus wurde Mensch und da war Gott absolut dran abzulesen. Was ist also die Bibel? Sie ist die Urkunde von der Offenbarung Gottes. Und Urkunde im doppelten Sinne. Ur heißt die erste Kunde. Also vorher gab es keine. Original, ursprüngliche. Und auch Urkunde im Sinne von Dokument, Originaldokument. Und das heißt, wir können, wenn wir was über Gott wissen wollen oder über Jesus, wir können nicht hinter die Bibel zurück. Davor, dahinter gibt es nichts. Das ist die Urkunde von der Offenbarung Gottes. Das erste authentische und einzige auch Dokument darüber, wer Gott ist. So, es gibt nichts, was ursprünglicher wäre, und es gibt nichts, was in Sachen Gott höhere Autorität hat, als das, was Gott selber von sich gesagt und gezeigt hat. Die Bibel, Urkunde von der Offenbarung Gottes. Auch wenn die Bibel dann in menschlicher Sprache verfasst worden ist, wie sonst. Und menschliche Sprache hat immer ihre Zeiten und ihre Grenzen und ihre Eigenarten. Sprache ist ja nur ein Vehikel, um etwas zu transportieren. Ja? Manchmal unterhaltet ihr euch und merkt, wir verstehen uns auch nicht. Also die Worte können nicht das transportieren, was ich eigentlich meine. Soll vorkommen. Und auch der Verstehenshorizont, sowohl derer, die Gott gehört haben, als auch unserer, ist begrenzt. Es könnte also sein, dass die, die das aufgeschrieben haben, selber gar nicht ganz verstanden haben, was Gott ihnen gezeigt hat. Manches haben wir nämlich erst 1000 Jahre später verstanden, als wir gemerkt haben, das hat sich in Jesus erfüllt, was der da schon geschrieben hat. Das hat er wahrscheinlich gar nicht gewusst. Er hat es einfach nur weitergegeben, was er von Gott gehört hat. Und auch wenn wir etwas lesen, kann es sein, wir verstehen nicht alles, weil auch unser Denken begrenzt ist natürlich. Ja? Ist immer so. Darunter leidet man manchmal in der Schule. Trotzdem ist die Bibel die Urkunde von der Offenbarung Gottes, die erste ursprüngliche dokumentierte Kunde von höchster Autorität, hinter der wir nicht zurück können. Und diese Urkunde ist vielfach beglaubigt, zum Beispiel dadurch, dass vieles, was hier angekündigt wurde, später nach 750 Jahren oder 1000 Jahren sich erfüllt hat. Man merkt, wie geht denn das? Das habt ihr auch in keinem anderen Buch. Man merkt mal, wie das in sich stimmig ist und wie das von Gott kommen muss, was da drin steht. Aber Menschen haben das aufgeschrieben. Das ist in menschlicher Sprache verfasst. Hebräisch, teilweise Aramäisch und dann Griechisch. Ist aber noch nicht alles. Es gibt eine weitere Aussage über die Bibel. Sie sagt von sich selber, bin bei erstens, drittens, drittens, sie wäre inspiriert oder ganz wörtlich, sie wäre Gott gehaucht oder Gott gegeistet oder von Gottes Geist inspiriert, göttlich inspiriert. Im 2. Timotheus 3,16 steht, die ganze Schrift oder alle Schrift ist von Gott eingegeben und von daher nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Wiederherstellung, zur Erziehung und der Gerechtigkeit. Von Gott eingegeben, kann man übersetzen, oder Gott gegeistet, ganz wörtlich, Gott gehaucht, man kann es gar nicht. Theopneustos im Griechischen, wenn es euch interessiert. Theos ist Gott und Pneuma, versteht ihr, das hat was mit Luft, mit Bewegung, mit Geist zu tun. Das heißt, jede Schrift, jedes biblische Buch hat neben einem menschlichen Verfasser oder Autor noch einen göttlichen Co-Autor, den Geist Gottes. Man kennt heute Ghostwriting, manche Politiker so schreiben ihre Bücher und da steckt aber eigentlich einer dahinter, der ihnen mithilft, das so zu schreiben oder so oder macht so. Ja? Also da gibt es eine Kooperation irgendwo. Und die gab es auch bei der Bibel. Also Gottes Geist hat das mitverfasst. Und um schon mal vorwegzugreifen, der menschliche Autor, der ist lange tot, ja? Aber der göttliche, der lebt noch. Und wenn wir jetzt wissen wollen, wie hast du das gemeint, kann man zwar den menschlichen nicht mal fragen, Lukas oder Johannes, aber wir könnten Gottes Geist fragen, wie ist denn das gemeint? Du warst doch dabei. Von da braucht es oder ist es gut, wenn wir den Heiligen Geist, das ist nachher unser Thema, so etwas wie den Dolmetscher haben, der uns hilft, das nochmal zu verstehen. Und der auch die Brücke schlägt aus der Vergangenheit in unsere Zeit. Die Bibel ist ein Buch, das von Gott inspiriert ist. Das sagt sie. Und sie sagt einfach nur, Gott gegeistet, Gott gehaucht. Sie sagt nicht mehr und nicht weniger. Es gibt Christen, die streiten sich jetzt, wie hat das genau ausgesehen? Hat Gott das Wort für Wort diktiert oder hat er nur den Sinn diktiert oder so ungefähr? Steht nicht da. Können wir uns endlos streiten, wenn wir wollen? Es steht nur da, von Gott inspiriert. Irgendwie ist das Göttliche in das Menschliche eingegangen, hineingegangen. Wer Erfahrungen damit hat, wie Gott redet, also wer prophetische Gaben hat oder kennt, kommen nachher nochmal drauf, der kennt es vielleicht aus eigener Erfahrung, dass wenn Gott etwas sagt oder nicht schreibt es auf, da stehen die Worte eigentlich fest, die ich nehmen muss. Ich kann das nicht mit anderen Worten schreiben. Darauf merke ich, es geht nicht. Und trotzdem ist die andere Seite, ich werde mit meinem Ausdruck, mit meinem Wortschatz schreiben. Und mit meinem Vokabular, was ich sonst verwende, nicht anders. Deswegen sind die Prophetien bei einem Amos, der ein schlichter Bauer war, ein bisschen gröber und anders gestrickt als ein Jesaja, der ein Priester und Poet war und ein ganz hohes Niveau dort hat. Zu beiden hat Gott geredet und sie haben es aber mit ihrer, wie sie eben reden und auch sonst sind, wiedergegeben. Ja? Gott teilt sich uns mit und das ist Gottes Initiative gewesen. Da haben nicht Menschen gesagt, aber gucken wir mal an, was Gott so sagen könnte, wir denken uns mal was aus, sondern Gott hat gesprochen, oft ganz überraschend. Speziell von Propheten heißt es im 2. Petrus, das sollt ihr vor allem wissen, keine Weissagung in der Schrift ist eine Sache eigener Auslegung, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Da haben wir es wieder getrieben oder geführt, getragen vom Geist. Der hat sie ergriffen und sie mussten das aufschreiben. So, Gott hat gesprochen. Wie gesagt, im Alten Testament über 2000 Mal lesen wir das. Und Menschen haben das weitergesagt und dann aufgeschrieben. Und immer wieder betonen die Autoren der Bibel, dass sie das, was sie sagen, nicht in ihnen selber den Ursprung hat, sondern von Gott kommt. Beispiel, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist. Also hat sich keiner ausgedacht. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. 1. Korinther 2. Oder Paulus schreibt, ich tue euch kund, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Jesus hat sich den Mann selber gegriffen, als er dann nach Damaskus ging und hat sich ihm gezeigt. Und dort hat er gelernt, was es mit Jesus und mit Gott auf sich hat. Ebenso wird bestritten, dass die Bibel Mythen enthält. Das wird heute oft gelehrt, das sind mythologische Dinge oder Mythen. Petrus schreibt mal, wir sind nicht ausgeklügelten Mythen, ganz wörtlich, gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen, sagt er. Wir haben das erlebt, erfahren, Gott hat sich uns gezeigt. Und Paulus sagt mal, die profanen, altweiberhaften Mythenweise zurecht, verbittet die. Also wir haben mit solchen Mythen nichts zu tun. Und Jesus hatte seinen Jüngern mal gesagt, wer euch hört, der hört mich. Ihr gebt, wenn ihr von mir weitergebt, dann ist das mein Wort. Dann kommen die Menschen in Berührung mit mir. Dann hören sie direkt von mir. Und auch die Briefe haben das in Anspruch genommen oder die Prediger im Neuen Testament. Paulus schreibt mal, wir danken Gott ohne Aufhören dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt empfangen habt, nicht als Menschenwort, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Paulus hatte den Anspruch, wenn ich rede, sage ich Gottes Wort, nicht meinen eigenen Kram. Und das gilt für alle Schriften der Bibel. Das Wort Gottes kommt als Ausdruck im Neuen Testament 40 Mal vor und mehr. Jesus redet vom Wort Gottes und meint damit das Alte Testament oder was wir das Alte Testament nennen. Aber auch die Apostel verkündigten das Wort Gottes. Die Samaritaner nahmen das Wort Gottes an, lesen wir. Nichtjuden nahmen von Petrus das Wort Gottes an. Paulus verkündigte das Wort Gottes. Lukas berichtet in seiner Apostelgeschichte, wie das Wort Gottes sich ausbreitete. Also, Gottes Wort. Und deshalb sagt die Bibel im Alten wie im Neuen Testament, dass diesem Wort Gottes nichts hinzugefügt werden darf, Menschliches. Und auch nichts weggenommen werden darf, weil wir denken, das kann nicht sein. Von daher ein inspiriertes Buch. Ich beziehe mich dabei zunächst mal auf die ersten Schriften oder Urschriften der Bibel. Wir haben ja keine Originalschrift mehr, sondern man hat das immer wieder mal abgeschrieben. Klar, weil das verfallen ist sonst und weil es auch mehr Leute lesen wollten. Dabei sind manchmal auch Fehler passiert. Und dann haben wir manchmal so ein bisschen verschiedene Texte, wo es Abweichungen gibt und wo man dann gucken muss, was ist wahrscheinlich das Ursprüngliche. Das sind vom Inhalt her keine relevanten Sachen, wo wir sagen, da hängt für uns irgendwas dran, aber es gibt Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, wenn sie das vergleichen, der hat das geschrieben, der hat das, wer hat da vielleicht falsch abgeschrieben, was vergessen oder wie auch immer. Ja, also da gibt es Unterschiede und da gibt es Wissenschaftler, die sich darum bemühen, das rauszukriegen. Aber ja, eine gute Frage ist dann, wie weit die Übersetzungen auch von Gottes Geist inspiriert sind oder nicht. Also ob die, die es übersetzt haben, auch sich haben vom Geist Gottes leiten lassen oder nicht. Da gibt es meiner Ansicht nach Unterschiede. Also ich empfinde bei manchen Bibeln sehr stark unter Übersetzung eine Inspiration Gottes und bei manchen überhaupt nicht. Da ist die Heiligkeit völlig rausgenommen. Und wer selber den Geist Gottes hat und kennt, wird diese Unterschiede auch spüren, glaube ich, wenn er Bibel liest. Also, Bibel, Gottes Wort. Jesus und die Apostel haben keine Hemmungen, sie so zu nennen. Und das heißt dann, mit einem Wort Gottes nämlich gehe ich anders um als mit einem Wort von Menschen. Sollte ich jedenfalls. Weil Gott uns schon überlegen ist und eine andere Autorität hat. Das höchste Maß an Autorität, was es überhaupt gibt. Und dann müsste sein Wort über dem Wort von Menschen stehen. Die Bibel ist Gottes Wort. Die Frage ist nur, ob das alles jetzt ist oder ob das nicht zu platt ist, weil es ja doch von Menschen aufgeschrieben wurde. Können die sich nicht geirrt haben? Haben die sich vielleicht manchmal verhört? Haben sie Fehler gemacht? War nicht ihr Verständnis auch begrenzt? Außerdem waren sie Kinder ihrer Zeit. Sind nicht auch bei der Überlieferung Fehler passiert? Der ewige Gott ist zugleich der Gott der Geschichte. Also er hat zu bestimmten Zeiten, zu bestimmten Personen, in bestimmte Umstände hineingesprochen. Gilt es deshalb überall und für jeden oder gilt es nur für damals? Oder wenn Gottes Wort doch ewig ist, dann gilt es vielleicht doch für alle und immer. Wie ist das? Gar nicht so einfach. Und dann kommt noch dazu, dass die Bibel uns auch nicht immer anspricht. Ja, man kann sie lesen und so, gibt mir heute gar nichts. Kennt ihr vielleicht, ich kenn's. Also Gott redet nicht ständig durch die Bibel. Wird sie erst zum Wort Gottes, wenn Gott sie benutzt, um mich anzusprechen? So sagen das manche heute. Die Bibel wird zum Wort Gottes, wenn sie mich anspricht. Da sage ich, dass das Subjektivität Tor und Tür geöffnet. Also das Wort meiner Frau ist auch das Wort meiner Frau, wenn es mich nicht anspricht und wenn mir es gar nicht passt, was sie sagt. Das ist trotzdem ihr Wort. Auch wenn ich es nicht verstehe und gar nicht hören will. Oder mich sagt, die redet völlig daneben. Ist ihr Wort. Ist bei Gott ähnlich. Aber manche sagen Wort erst zum Wort Gottes durch die Auslegung und Verkündigung. Denke ich nicht. Aber kann man das so einfach sagen, sie ist immer Gottes Wort? Oder hörst du nicht immer? Und dann kann man auch mal fragen, ist das vielleicht unterschiedlich dicht und intensiv, dieses Wort Gottes da drin? Also ist vielleicht manches doch wichtiger und anderes gehört mehr an den Rand. Also die endlosen Stammbäume in der Bibel interessieren mich heute nicht so sehr. Juden schon eher, wo sie herkommen. Ja? Also was gehört in die Mitte, was gehört in den Rand? Was gilt zu bestimmten Zeiten und Situationen? Was gilt vielleicht immer? Muss man hier nicht auch differenzieren, also Unterschiede machen? Und das muss man ganz bestimmt. Und da kommt jetzt unsere Aufgabe dazu, nämlich die Auslegung der Bibel. Also wie wende ich es an? Könnte auch sagen Theologie, die Rede von Gott. Dieser Satz, die Bibel ist Wort Gottes, ist richtig, aber ist nicht ganz vollständig. Ich denke, wir müssten sagen, die Bibel ist Gottes Wort im Menschenwort. Gottes Wort im Menschenwort. Gott hat gesprochen, er hat sein Wort gegeben. Menschen haben das gehört, haben es weitergesagt, weiter aufgeschrieben. Diese Menschen hatten ihre Eigenarten, die sind nicht aufgehoben worden. Wie gesagt, manche hochpoetisch, manche eher poltrig und so. Aber sie alle wurden vom Heiligen Geist geführt und inspiriert. Jetzt ist die Frage, wie unterscheiden wir das Gotteswort vom Menschenwort? Wie viel Prozent ist die Bibel Gotteswort und wie viel Prozent ist im Menschenwort? Oder ist das unterschiedlich verteilt vielleicht? Antwort, ich muss euch enttäuschen, wir kriegen es nicht auseinander. Wir haben Gottes Wort und Menschenwort nur miteinander. Die Bibel ist beides, Gottes Wort und Menschenwort, und zwar zu 100%. Genauso wie bei diesem einen Wort Gottes, wie auch Jesus genannt wird, das fleischgewordene Wort Gottes. Die Bibel sagt, er ist ganz Gottes Sohn und ganz Menschensohn. Er ist Gott gleich und dem Menschen gleich. Er ist wahrer Gott und wahrer Mensch, wie die alte Kirche bekannte, und zwar beides zu 100%. Ich kriege das nicht auseinander, dort ist Jesus Mensch und dort ist er Gott. Es ist beides. Und so ist die Bibel Gottes Wort und Menschenwort gleichzeitig. Göttliches und Menschliches verbinden sich darin in geheimnisvoller Weise. Göttliches und Menschliches können darin zwar jeweils schwerpunktmäßig gesehen, letztlich aber nicht abgetrennt betrachtet werden. Göttliches und Menschliches sind unvermischt, unverwandelt, ungetrennt und unzerteilt in der Bibel als dem geschriebenen Wort Gottes gegenwärtig wie im Sohn Gottes, dem Mensch gewordenen Wort, sagt mal ein kluger Mensch dazu. Ich fasse zusammen. Zunächst, es geht noch weiter, die Bibel enthält alles, was wir von Gott wissen können und müssen. Sie ist die Urkunde von Gottes Offenbarung. Sie ist göttlich genug, um glauben zu können und menschlich genug, um nicht glauben zu müssen. Das ist mir ein wichtiger Satz. Die Bibel ist göttlich genug, um glauben zu können und menschlich genug, um nicht glauben zu müssen. Wer nicht glauben will, wird auch, wenn er die Bibel 20 Mal gelesen hat, nicht glauben. Das ist möglich. Sie ist Gottes Wort im Menschenwort. Ich glaube, dass die Bibel so ist, wie Gott sie haben wollte. Aber sie gibt uns alle Freiheit. Sie ermöglicht uns, in einer ganz fröhlichen, ungetrübten, freien Beziehung zu Gott zu leben. Das ist immer die größte Freiheit für uns. Und in dieser Bindung an Gott wird auch unsere Beziehung zueinander und zur Schöpfung geordnet und erneuert. Das ist das, was die Bibel erreichen will. Und es ist wunderbar, wenn sie das kann. Das war mein erster Punkt. Es kommt eine zweite Folgerung für das Lesen der Bibel. Wollen wir erstmal kurz lüften oder so, mal kurz aufstehen, 5 Minuten. Das ist vielleicht ganz gut. Sauerstoff tanken.